So, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ah, das war doch eine nette Begrüßung von euch. Schön, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Macht nichts. Ich wollte nur ein bisschen näher zu euch kommen, dass ich nicht so weit wegstehe. Ja, so eine Woche Urlaub, wenn man es Urlaub nennen kann, Familien besuchen, ist dann eigentlich echt eine tolle Zeit. Ich habe mich so gefreut, dachte, ich nehme das so mit als bei den Popstars würde man nennen Stage Diving. Ich dachte, ich nenne das einfach Familiendiving, werde mich so da mal reingeben. Und wisst ihr was, es war dann so cool zu wissen, wow, wir fahren wieder nach Hause und unser eigenes Bett und die Leute aus der Gemeinde, wir vermissen sie. Schön, wieder hier zu sein. Genau, kleine Anekdote denn allerdings noch, da dachte ich mir, huch, da bist du gerade mal 2 Sonntage weg, dann räumt dir die Gemeinde die Vision aus dem Gemeindesaal raus. Auf einmal war das da hinten im letzten Eck da, unsere Vision, wir brennen für Jesus. Dachte, okay, das ist ja jetzt nur, aber vielleicht haben wir doch im Herzen immer wieder die Chance zu sagen, ist unsere Vision da, ob unser Hirte da ist oder nicht, oder räumen wir denn Sachen einfach beiseite und sagen, ja. Falls er es merkt, kann er es ja wieder rausräumen. Einfach nur ein kleines Zeugnis, was ich echt denke, hey, Gott ist so treu und es ist schon fast beängstigend, wie treu Gott manchmal ist. Und auch im Zusammenhang mit den Ranger haben wir es gestern wieder erlebt, muss ich einfach so als Zeugnis sagen, Joachim hat einen Container, einen LKW aus der Firma besorgen können, damit wir das ganze Holz vom Freigelände zum Campgelände fahren konnten, waren mit 6 Helfer, die sich aktivieren ließen, 5 oder 6 Helfer, waren wir am Marbach-Stausee und gerade vorhin ist es so ein Regenschauer runter, da bin ich dran erinnert worden und es hat permanent so geregnet. Und wisst ihr, was eine gute, fürsorgliche Ehefrau zu einem Mann sagt, der aus dem Haus geht? Nimm auch eine Regenjacke mit. Und ich habe gesagt, ach, was? Und die ganze Zeit, es hat geregnet, den Weg bis zum Marbach-Stausee und der Marbach-Stausee ist immer höher geworden und so. Und wir, irgendwann kam der LKW an und ich hatte einen Mann dabei, der mit uns als Gemeinde nichts zu tun hat, aber der so Kontakt sucht, keinen christlichen Hintergrund hat. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, warum habe ich keine Regenjacke mitgenommen? Ich war ein bisschen erkältungsgeschwächt, habe mich echt geärgert. Als dann der LKW so positioniert stand, wie wir es wollten, und wir gesagt haben, so, jetzt laden wir ab, dann hat's aufgerissen, so auf einmal so ein Wetter wie hier. Und wir haben, was sind das, 400 Stangen ungefähr gewesen, 400 Stangen abgeladen, so 1,5 Stunden. Wir haben gerade den Container rausgekehrt, und auf einmal hat es wieder angefangen mit so einem Regen und es hat wieder weiter geregnet. Und der Kerl sagte dann zu mir, das ist jetzt ja schon mal sehr ungewöhnlich. Und ich dann so sehr souverän, weißt du, wenn Engel reisen. Und am Freitagabend war es beim Aufladen eben auch so, wo ich denke, also Leute, es lohnt sich echt, auf Gott zu vertrauen, aber trotzdem denkt dran, nehmt eure Regenjacken mit. Nichtsdestotrotz. Wir haben ja Heilungsgottesdienst und ich möchte mit uns zum Thema Heilung in eine biblische Geschichte mit hineinnehmen. Die lesen wir übrigens in allen 3 Evangelien, den synoptischen Evangelien. Markus, Lukas und Matthäus, synoptisch heißt, weil die sehr viele Synonyme haben. Da ist die Frage sicher, wer hat bei wem abgeschrieben. Aber gleichzeitig sagt es uns, es sind Geschichten da, die deckungsgleich sind. Hier gibt's einfach einen Nachdruck. Es scheint Gott wichtig gewesen zu sein, um diese Geschichte mit aufzunehmen, dass sie jeder der Evangelisten mit reingeschrieben hat. Wir lesen die aus Markus 5, die Verse 21 bis 43. Markus 5, Verse 21 und folgende. Als Jesus auf die andere Seite des Sees zurückkehrte, versammelte sich eine große Menge am Ufer um ihn. Einer der Vorsteher der örtlichen Synagoge, ein Mann namens Jairus, den Namen haben wir heute doch schon gehört, kam zu ihm, fiel vor ihm nieder und bat ihn inständig, seine kleine Tochter, in meiner Elberfelder steht, sein Töchterchen, eine sehr verniedlichende Form, zu heilen. Sie liegt im Sterben, sagt er verzweifelt. Bitte komm und lege ihr deine Hände auf, mach sie gesund, damit sie am Leben bleibt. Jesus ging zu ihm, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. In der Menge war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an Blutungen litt. Sie hatte in dieser Zeit bei vielen Ärzten Schlimmes durchgemacht. Ihr ganzes Vermögen hatte sie eingebüßt, um sie zu bezahlen, ohne dass es ihr besser ging. Es war sogar schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. Und im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie geheilt war. Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um und fragte, wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, die Menschen umdrängen dich von allen Seiten. Wie kannst du fragen, wer hat mich berührt? Aber er schaute weiter umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau auf ihn zu, denn sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich ihm zu Füßen und sagte ihm, was sie getan hatte. Und er sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden, du bist geheilt. Während Jesus noch mit ihr sprach, trafen Boten vom Haus des Jairus ein mit der Nachricht, deine Tochter ist tot, du brauchst den Lehrer nicht mehr zu bemühen. Doch Jesus ging über ihre Worte hinweg, sagte zu Jairus, hab keine Angst, glaube nur. Er wies die Menge an, zurückzubleiben und nahm nur Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus, mit. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen, sah Jesus die aufgeregte Menge und die vielen weinenden und klagenden Menschen. Er ging hinein und sagte zu ihnen, warum seid ihr alle so aufgeregt und warum sind alle so aufgeregt und weinen? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Aber er schickte sie alle hinaus, zusammen mit dem Vater und der Mutter des Mädchens und seinen 3 Jüngern ging er in das Zimmer, in dem das Kind lag. Er nahm seine Hand, sagte zu ihm, Mädchen, ich befehle dir, steh auf! Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war 12 Jahre alt und alle waren sehr darüber erstaunt. Jesus befahl ihnen, niemand zu erzählen, was geschehen war, und er sagte, sie sollen ihr etwas zu essen geben. Soweit der biblische Text, einige Verse. Ich möchte nicht auf alles eingehen, das wird zu viel, aber was wir hier auf jeden Fall sehen ist, 2 Heilungen sind in dieser Textpassage zusammengewoben, ineinander verkeilt, verschnitten. Irgendwie gehören die zusammen. Was haben die 2 Geschichten eigentlich miteinander zu tun? Ich gebe ein paar Hinweise, werde da auch immer wieder drauf zurückkommen. Die Frau litt 12 Jahre an Blutung, an Blutfluss. Das Mädchen war wie alt? Ist doch mal interessant. Hat es irgendeinen Zusammenhang? Woran liegt es? Erstens, wir haben einen verzweifelten Synagogenvorsteher. Er wirft sich inständig vor Jesus und bittet für sein 12-jähriges Töchterchen. Ich habe mich also gefragt, ob ihm das egal war, was die Leute über ihn dachten. Das weiß ich nicht. Aber offensichtlich war es ihm nicht so wichtig, was die Menschen über ihn dachten, als dass er die Chance beim Namen ergriff und Jesus bat, sie zu heilen. Wie ist es mit uns? Ist der Wunsch nach dem Eingreifen Gottes in unserem Leben und in unserem Umfeld auch wichtiger als die Angst? Was wollen die Leute von uns denken? Das hat mich mal ganz schwer beeindruckt. Dieser Jairus war ja ein gestandener Mann. Die Leute haben doch zu ihm aufgeschaut. Er war doch eigentlich der Lehrer in diesem Ort. Und er hört von Jesus und wirft sich vor ihm in den Dreck und sagt, Meister, bitte heile meine Tochter. Wo ich keine Antworten habe, erwarte ich von dir, dass du Antwort gibst. Ich gehe von mir aus und denk, ich würd's vielleicht manchmal doch viel lieber wie Nikodemus machen. Des Nachts kommen, angeschlichen, wenn's niemand mitbekommt, dann natürlich ein paar Lobreden. Ich weiß, du bist ein toller Lehrer und so weiter. Interessant ist, von Nikodemus lesen wir nichts in den ganzen Evangelien von irgendeiner wirklichen Heilung oder auch tatsächlichen Begegnung. Nikodemus wird noch 2 oder 3 Mal erwähnt, aber immer so vage, sich zwar einerseits schon mit Jesus zu Jesus stellen, und auch als Jesus tot war, hat er mit an Salb und Myrrhe und so Kram, was man halt braucht, um jemanden zu konservieren, hätte ich gesagt, hat er schon bereitgestellt. Aber das war nie wirklich massiv, offensichtlich und nicht eindeutig positionierend. Die Nikodemus-Variante ist das im Verborgenen, was zu machen, so, mal sehen, soll mir ja meinem Ruf und meiner Persönlichkeit nicht schaden. Ey, wie oft geht's uns Menschen doch so. Oder, und dafür möchte ich uns echt gewinnen, wo sind unsere Jairus-Typen? Wo bin ich der Jairus-Typ, der sagt, das ist mir jetzt sowas von völlig egal, die Leute können mich für bekloppt halten. Ich sag, mir kann niemand mehr helfen als Jesus allein. Wir haben das gehört von dem einen, wie heißt er nochmal, der im Jordan geheilt wurde. Ich habe dann spöttisch gesagt, bei uns ist ja auch kein Problem, im Rhein geheilt zu werden, je nachdem wie nah du an BASF oder einem anderen Pharmakonzern vielleicht ins Wasser fällst. Aber im Jordan geheilt zu werden, dieser Dreckbrühe, aber wenn's denn doch hilft, was Jesus sagt, wenn's doch das hilft, was das Wort Gottes uns sagt, wo der Prophet vielleicht einen Impuls hingibt. Zweiter Gedanke, warum sagt der Jairus Töchterchen? Ein 12-jähriges Mädchen galt im Orient als geschlechtsreif und daher auch heiratsfähig. War eine total normale Zeit. Wer weiß, die Maria, Mutter Jesu, war wahrscheinlich auch nicht viel älter. Könnte um diese Zeit gewesen sein. Es ist das Herz des Vaters zu seinem Kind. Und ich bin mir sicher, dass es das Herz eines Vaters für sein Kind ist, dass er sie so liebevoll Töchterchen nennt. Es ist doch sein Mädchen. Das ist doch ihm nicht egal, was mit diesem Kind ist. Und ich denke dann so an meine Familie, und ich habe das auch schon mal zu meinen Kindern gesagt, wisst ihr was, ich nie erleben möchte, ist, dass ich meine Kinder zu Grabe tragen muss. Der eigentliche, der gesunde, der richtige Weg ist, dass sie mal mich eines Tages zu Grabe tragen, wenn dann die Zeit und die Ewigkeit für mich anbricht. Andersrum ist es einfach nicht natürlich, das ist nicht normal. Und es ist das Herz eines Vaters, der sagt, Jesus, rühr du mein Töchterchen an, obwohl er eigentlich eine junge Frau in der Familie hat und vor sich hat. Es geht hier um einen Mensch, er ist sterbenskrank, ein Mensch, der eigentlich in der Lage sein sollte, eine Familie zu gründen und selber Kinder zu bekommen, ist oder wird gerade in den Augenblicken tot, leblos. Das ist unnatürlich, das ist unfruchtbar und es ist nicht die Idee Gottes von seiner Schöpfung. Auf einmal passiert etwas ganz anderes. Die Geschichte bringt so ein Zwischenspiel hinein, das Kapitel, was ich gelesen habe. Eine andere Geschichte drängt sich hier dazwischen. Jesus geht durch die dicht gedrängte Menge und eine Frau, seit 12 Jahren an Blutungen leidend, alles Geld an Ärzte, an Mediziner, an Medizinmänner ausgebend, kämpft sich zu Jesus und sagt, meine einzige Chance, jetzt noch irgendwo Besserung zu erfahren. Und was ich so krass an der Geschichte finde, ist, es gibt doch Dinge in unserem Leben, da möchten wir eigentlich nicht gern drüber sprechen. Die sind eher unangenehm, so, darüber möchte ich nicht, dass das in der Bildzeitung steht, hey, von was auch immer geheilt, mit Geschlechtskrankheiten, von AIDS oder sonst irgendwas. Aber Jesus will, dass Heilung sich outet. Jesus ist da sogar nicht, er ist also überhaupt nicht diskret und scheint die Privatsphäre nicht zu schützen. Weil sich Jesus hier vor die Menge stellt, also Jesus weiß doch, bei wem, zu wem hin Kraft fließt. Er weiß doch, wer der Mensch ist. Und doch bleibt er stehen. Der ganze Tross, alles, was mit Jairus, mit seiner Tochter, egal, da waren wahrscheinlich hunderte von Menschen. Und jeder kannte die Frau. Und für die Frau war es eh schon riesiges Risiko, sich unter die Leute zu wagen, weil in den Ortschaften ist es bekannt. So eine Frau galt als unrein und sollte auf keinen Fall sich irgendwo unter Menschenmassen aufhalten. Und was fordert Jesus heraus? Also das tut in mir eigentlich echt was. Eigentlich bäumt's oder wühlt sich in mir was auf und denkt, Jesus, hier ein bisschen mehr Empathie, Feingefühl hätte ich mir eigentlich schon von dir erwartet. Also wenn's doch jemand drauf hätte, da die Privatsphäre zu schützen, dann doch du. Und Jesus macht es überhaupt nicht. Die Frau litt 12 Jahre an Menstruation. Und nicht nur, dass das den Körper schwächt und sie sich selbst unwohl fühlt. Und wie wir jetzt auch wissen, viel Geld umsonst in die Medizin gesteckt hat. Hey, sie musste ein Leben 12 Jahre lang als Außenseiter leben. Am Rand der Gesellschaft. Und sie galt nach dem jüdischen Gesetz als unrein und durfte andere noch nicht einmal berühren. Und jetzt, ich habe nur die eine Lösung dafür. Jesus wollte sie aus der Anonymität herausholen. Aus diesem weg, geächtet von der Gesellschaft. Wann sonst, wenn nicht jetzt, in dem Moment, wo sie doch die Heilung erfahren und auch, wie sie selber sagt, gespürt hat. Wir kennen ihren familiären Hintergrund nicht, oder doch? Ich habe nichts gelesen, ob sie einen Mann hat, wie die Geschwister, wie die Eltern zu ihr stehen. Liest man nichts? Doch, man liest das. Und auf einmal bin ich hellhörig geworden. Jesus nennt die Frau nämlich in diesem Bibeltext Tochter. Wow, das ist doch mal cool. Die ältere Frau benennt Jesus als Tochter. Gott Der besorgte Vater, der all die Jahre mitgelitten hat, spricht zu dieser Frau, spricht diese Frau als das an, was sie für ihn ist, nämlich seine Tochter. Ist es denn einem Vater egal, wie es seiner Tochter geht? Ich kann euch sagen, aus meinem eigenen Erfahren, es ist mir nicht egal, wie es meiner Tochter geht. Es ist mir nicht egal, ob sie leidet, was das Problem ist. Da bin ich überhaupt nicht neutral, sondern das nimmt mich mit. Aber komischerweise von Gott denken wir manchmal, ihm scheint es doch völlig egal zu sein, wie ich hier am Leiden bin. Gott könnte doch schon lang so machen und es wäre doch gut. Was ist Gott nicht für ein Sadist? Nee, Gott macht in dieser Geschichte ganz klar deutlich, wie er zu dieser Frau steht. Und er sagt, ich bin der ihr Vater, das ist mein Kind. Und wisst ihr was, es war mir alles andere als egal, was die letzten 12 Jahre durchgemacht hat. Der Jairus, dem war es nicht egal und er und tat letztlich das, was er als logische Konsequenz sah, nachdem wohl nichts anderes geholfen hat. Das muss man sich ja auch vorstellen. Jairus, ich springe jetzt gerade in die Geschichte zurück. Jairus war ja auch nicht so von einem Tag, meine Tochter liegt im Sterben und jetzt gehe ich zu Jesus und die ist tot. Sondern da war doch ein Prozess ja auch schon, dieses Schwächerwerden und auf einmal, jetzt hilft wohl gar nichts mehr, ich muss zu Jesus. Er macht das Einzige, er macht sich auf den Weg zu Jesus. Und jetzt andersrum, und Gott, der Vater, kam zu der Frau, als nichts anderes mehr geholfen hat, und begegnet ihr. Das finde ich ein Hammer, wie wir hier von Gott eine ganz neue Perspektive, ein ganz neues Bild kriegen. Die gute Botschaft ist, von Jesus geht Kraft aus. Kraft zur Heilung, Kraft zum Lebendigmachen. Nein, ich glaube nicht, dass Jesus eingreift um des Eingreifens willen. Und deswegen wird's auch keine Heilung ohne Outen geben. Wenn du nur denkst, um mir mein Leben so ein bisschen besser zu gestalten, wird's keine Heilung geben. Wofür? Sondern Heilung wird es, nach dem, was ich aus dem Text erkenne, geben, wenn es auch einen Sinn macht, wenn es in eine Berufung geht, wenn ein Ruf folgt. Ich glaube nicht, dass Jesus nur heilt um des Eingreifens willen. Jesus setzt seine Kraft ein, um uns zu befähigen, unsere Berufung zu leben. Ab Vers 35 lesen wir dann, wie während Jesus ja noch sprach, die Boten eintreffen, die Nachricht kommt, die Tochter ist tot vom Jairus, braucht den Lehrer nicht mehr zu bemühen. Ja, das stimmt. Ein Lehrer brauchst du nicht mehr bemühen, wenn du einen Arzt brauchst. Einen Lehrer brauchst du nicht mehr bemühen, wenn es darum geht, da geht's nicht mehr um irgendwelche tollen Worte zu schwingen oder irgendwelche schlaue Philosophien von dir lassen. Den Lehrer kannst du jetzt daheim lassen. Was wir jetzt brauchen, ist den Sohn Gottes. Den, der die Macht hat und die Autorität hat, hineinzusprechen und Veränderung zu schaffen. Auf das, wie die Menge reagiert hat und wie Jesus dann gesagt hat, die schlafen, das möchte ich alles gar nicht weiter beleuchten. Lohnt sich aber, die Textstellen anzuschauen. Aber ich möchte auf den Vers 41 eingehen. Er nahm seine Hand, nahm die Hand von dem Kind und sagte zu ihm, oder die Hand des Mädchens, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Interessant ist, zu der Frau sagt er Tochter, zu dem Kind der Tochter Jairus sagt er Mädchen. Auch nicht mehr die niedliche Form von Kindlein oder Töchterchen, sondern er sagt Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Das Mädchen stand auf, ging umher, dann lesen wir, es ist 12 Jahre alt und alle waren erfreut und fröhlich darüber, was passiert ist. Und Jesus sagt ganz natürlich, hey, gebt dir mal was zu essen. Hey, das ist gut, dass wir auch einfach natürliche Dinge tun können, wenn nachdem wir den Ruf Jesu gehört haben. Aber Jesus sagt hier, steh auf. Eigentlich sagt er, wach auf, weil Jesus hat ja nur geschlafen. Eier hier nicht so rum, würde ich sagen mit meinen Worten. Verabschiede dich nicht vom Leben, bevor es wirklich begonnen hat. Und das möchte ich auch dir zurufen. Verabschiede dich nicht aus dem Leben, bevor du nicht in Gottes Berufung gelebt hast. Wisst ihr, manchmal, da scheinen wir noch gar nicht wirklich in die Berufung Gottes hineingekommen zu sein und wollen uns schon wieder davon verabschieden. Irgendwo vielleicht reingeschmeckt haben. Ich merke gerade, das wühlt mich echt ein Stück weit auf, dass geht's darum, dass ein Vorsitzender gesucht wird und Leute stellen sich zur Verfügung und machen dann irgendwie einen Rückzieher, noch bevor sie gewählt sind, wo ich denke, hallo? Können wir uns einfach mal zu etwas entscheiden und da durchziehen und nicht schon den Rücktritt planen, bevor wir erst richtig angefangen haben? Geh doch mal einen Weg, den Gott mit dir vorgenommen hat und nicht schon vorher wieder verabschieden und überlegen, wie komme ich hier aus der Nummer raus, bevor ich richtig angefangen habe. Du kannst nur berufen sein, wenn dich jemand ruft. Ist das, was du machst, dein Beruf oder ist es nur ein Job? Und meine Erkenntnis, was wir heute aus dem Text entnehmen können, ist, selbst wenn das Dutzend voll ist, wenn es bei dir vielleicht nicht mehr 5 vor 12, sondern schon 5 nach 12 ist, hat unser himmlischer Vater uns im Blick und ist zur rechten Zeit da. 12 Jahre leiden, das Mädchen ist 12 Jahre alt. Das war 5 vor 12 und 5 nach 12. Aber bei Jesus rechtzeitig. Ich kenne mich doch. Und ich denke dann, ey, wenn ich nach 12 Tagen immer noch keine Wiederherstellung, Heilung oder Besserung erfahre, dann möchte ich aufgeben. Wenn ich nach 12 Monaten noch nicht mal bereit sehe, dass eine Veränderung kommt, dann möchte ich aufgeben. Wann ist der Zeitpunkt aufzugeben? Wir stellen fest, je näher die Not kam, desto entschiedener haben die Leute um Hilfe gerufen bei dem, der wirklich Hilfe geben kann. Und es war denn egal, ob es Jairus stellvertretend für jemanden sich da echt in den Dreck geworfen und gesagt, hey Herr, hilf. Oder ob diese Frau, die gesagt hat, also wenn gar nichts mehr hilft, ich habe nur noch die eine Chance. Und das war für sie die eine Chance. Entweder sie wird nämlich geheilt oder sie wird vielleicht gesteinigt, weil sie das Gesetz übertreten hat und weil sie sich da, das war alles auf eine Karte setzen. Egal, ob es 5 vor 12 oder 5 nach 12. Zweitens, Heilung bzw. Gebetserhörung empfängt nur der, der sein Vertrauen ganz auf Jesus setzt, ohne Rücksicht darauf, was die Menschen davon halten. Ich möchte uns ermutigen, dass wir diesen Satz jetzt mal so einfach hinnehmen. Ohne den Richter über Menschen zu sein, wo wir denken, aha, hatte der vielleicht nicht genügend Glauben oder hat's, woran liegt's denn, warum der oder jener immer noch nicht geheilt ist? Das sind nur menschliche Rückschlüsse. Die Frau hat sicher 12 Jahre lang richtig gelitten, jeden Tag. Sie war mit ihrem Leiden und mit ihren Blutungen allein isoliert. Aber um Heilung zu erfahren, muss sich alles auf die Karte Jesu setzen. Und da wird auch Jesus nicht so lapidar auf Gebete vermutlich
sie einlassen. Herr, ja, wenn es dein Wille ist, heil mich, ansonsten gucke ich weiter bei den Ärzten. Nee, sondern ich bin überzeugt, nur wer glaubt, dass Gott heilt, heilen möchte, wiederherstellen möchte, der sollte auch zu Ärzten gehen. Alle anderen bitte nicht zu Ärzten gehen, weil sonst willst du ja dem Willen Gottes dich widerstellen. Also, und ein weiteres, wenn Heilung geschieht, sei bereit, Zeugnis zu geben. Hey, es ist echt so, ich glaube, uns ist gar nicht bewusst, wie wir mit dem, was wir mit Gott erleben, in Leuten was bewirken können, freisetzen können, an Glauben, an neuem Vertrauen fassen. Und ich denke, also erhaltene Gebetserhörung, erhaltene Heilung, erhaltene Berufung, ohne es mit Menschen zu teilen, das ist echt bedauerlich. Wir waren gestern im Gottesdienst und der Prediger, der sagte, jeder von uns hat doch was zu erzählen. Du brauchst nicht mehr die große Plattform hier vorne, aber jeder von uns hat doch was zu erzählen. Und wenn es doch nur das ist, was er mit Jesus erlebt hat. Das ist kein großes Ding, du musst kein Theologe sein, du musst keine Bibeltexte aufsagen, aber doch wenigstens das, was Gott in dir gemacht hat. Nämlich, ich konnte eine Zeit lang nicht glauben und jetzt glaube ich und allein das ist doch schon Wunder. Oder ich wurde von Kind auf in eine Gemeinde geschleift und glaube immer noch, das ist doch ein Wunder. Also so oder so ist es doch ein Wunder. Versteht ihr, das ist doch das Geniale. Ob ich mal eine Zeit lang hatte, wo ich nicht glaubte und jetzt glauben kann, vielleicht manchmal trotzdem noch nicht die große, was auch immer, Heilung, Wiederherstellung passiert ist und trotzdem das Festhalten ist doch ein Wunder. Und allein das kann doch jeder von uns erzählen. Und ein letzter Gedanke, steh auf, wenn du schläfst, iss was und lebe in der Berufung, die Gott in dich hineingelegt hat, wie in die Tochter des Jairus. Steh auf! Er sagte nicht, also Jesus sagte zu ihr, steh auf! Das Mädchen hatte doch eine Berufung, eine natürliche Berufung, eine Familie zu gründen, Kinder zu kriegen, in die was hineinzulegen. Und stellt euch mal vor, was doch das für eine Hammer-Story ist, was die mal ihren Kindern erzählen kann. Na hey, könnt ihr euch gerade vorstellen, kurz bevor eigentlich meine Berufung eingetreten ist, war ich wie tot. Und es kam jemand, es war der Sohn Gottes. Und er hat in mich Leben hineingesprochen. Und es ist gekommen. Und deswegen lebst du und lebt ihr. Hey, was für eine geniale Sache. Auch dir, euch, mir möchte ich sagen, immer wieder steh auf, wenn du schläfst, iss was und lebe in der Berufung, die Gott in dich hineingesetzt hat. Und jetzt abschließend, bevor wir dann zum Beten kommen, ist, hey, unsere Jahreslosung für dieses Jahr in Korinther 12, 2. Korinther 12, Vers 9 heißt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und wenn du dich echt heute Morgen schwach fühlst, wenn du eigentlich denkst, ich bete nicht erst seit 12 Jahren dafür, ich bete vielleicht schon länger, für was immer dein Anliegen ist, dann möchten wir echt uns eins machen als Gemeinde und dafür beten, dass Gott sich dir mächtig erweist. Ja, wir können den Zeitpunkt nicht festlegen, das weiß ich nicht. Der Zeitpunkt war dann da, als Jesus durch den Ort ging, um der Frau zu begegnen. Aber wir beten dafür, dass Jesus durch Babenhausen auch heute noch geht. Durch diese Gemeinde, durch die anderen Gemeinden geht und das Wort in dem einzelnen Menschen lebendig wird. Und dass wir dieses Wach auf in uns verinnerlichen und zum Zeugnis werden für Menschen. Und dann zu denken, ey, der eine hat die Berufung, tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt Zeugnis zu sein in seiner und durch seine Krankheit. Aber das Ziel Gottes ist die Heilung. Aber wir können es nicht festlegen, ist es heute, ist es morgen oder ist es in Zukunft. Und dann denke ich an die Ramona und an den Thomas Steinlein, die einem echt vermitteln, irgendwann wird Gott mir die Augen öffnen, ich werde klar sehen. Und andererseits habe ich für mich begriffen, die Ramona hat in manchen Dingen viel klareren Durchblick als ich. Wer ist denn jetzt von uns der Blinde? Bin's ich oder ist es sie? Und manch einer von uns, der vielleicht biologisch, medizinisch gesehen krank ist, ist viel gesünder und heiler wie ein anderer Mensch, der sich frei bewegen kann. Und die Frage ist, was ist mit dir, mit mir? Darum möchte ich uns echt zurufen, wach auf, steh auf und ergreif wie die Tochter die Berufung, die Jesus vorgesehen hat. Amen.